Hey Raff!
Hey Micky!
Hast du heute schon über Filme geredet?
Nee, hab ich nicht.
Dann wird's aber höchste Zeit.
Aber hallo, dafür bin ich hier.
Spadonkel!
Spadonkel! Herzlich willkommen zu einer Folge Lass uns über Filme spadonkeln.
Ja. Heute geht es um den Film mit dem wundervollen Titel Cannibal the Musical, der in der Produktionsphase noch Alfred Packer the Musical hieß. Und der ist aus dem Jahr 92, 93. Da kommen wir in der Entstehungsgeschichte noch ein bisschen zu. Released wurde der aber erst 1996.
Durch niemand Geringeren als Lloyd Kaufman.
Genau. Also Lloyd Kaufman ist der CEO, Chef und Macher hinter der Independent-Movie-Firma Troma Entertainment.
Ja, die Produktionsgesellschaft mit dem ganz besonderen Trash-Aroma.
Ja. Ja, ich kenne den Film wirklich schon seit den 90ern. Ich weiß nicht genau, in welchem Jahr der auf Deutsch erschien. Das muss aber kurz nach South Park Release gewesen sein, denn wir reden hier nämlich heute auch von einem Film, der von Machern entstanden ist, die später sehr, sehr, sehr erfolgreich ins Business eingestiegen sind und bis heute auf jeden Fall Koryphäen sind in dem, was sie machen.
Ja, absolut. Und warum man den Film jetzt auch immer noch in solchen hochwertigen Editionen halt kaufen kann und überhaupt so ein breites Release bekommen hat, ne? Das ist schon gesagt, Roma hat den halt damals released. Aber warum der eigentlich bis heute auch nochmal so richtig, richtig groß ist, ist halt South Park. Weil South Park wurde geehrt am 13. August 97 kam die erste Folge. Und South Park war so erfolgreich, dass im Zuge dessen auch Cannibal the Musical halt auch nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Und der Film kam dann auch nach South Park auf Deutsch raus. Der wurde das erste Mal in Deutschland 1998 aufgeführt beim Oldenburger Filmfestival.
Okay.
Und ich habe jetzt keine Infos dazu, ob das damals schon dann die deutsche Synchro war oder ob die dann doch noch irgendwie später war. Ich vermute jetzt mal, dass das im Zuge dessen dann dort auch war. Aber genau, relativ schnell nach South Park kam der dann halt auch, zumindest im Zuge dieses Festivals halt, nach Deutschland. Und ja, bei dem Film handelt es sich um einen Studentenfilm mit ganz niedrigem Budget und entstanden halt während der Zeit, als Trey Parker und Matt Stone eben an der Uni waren und diesen Film gedreht haben. Und ja, ich kannte den damals auf jeden Fall noch nicht. Also ich kannte den erst viel, viel später. Und zwar durch dich. Also du hast mir den schon irgendwann mal gezeigt. Ja. So, ne, haben wir irgendwie vor der Aufnahme noch überlegt, wann genau. Und ja. Ich würde jetzt mal schätzen, so vor roundabout 3 Jahren irgendwann.
So spät erst.
So spät erst. Tatsache. Ja. Der war mir gar kein Begriff. Also ich wusste natürlich, dass Matt Stone und Trey Parker halt Filme machen. Ne, da kennt man dann ja so die einschlägigen Team America, South Park's a Movie, na, also jetzt South Park schwebt natürlich über allem, was die machen, ne? Orgasmo sind ja alles schöne Filme. Und
ja.
Was ich witzig finde, was mir jetzt halt so auch auf die Vorbereitung hier für die Sendung halt aufgefallen ist, was mir beim ersten Mal gucken gar nicht bewusst war, dass das halt tatsächlich einen realen Hintergrund hat, der Film. Für mich war das halt beim ersten Mal gucken, obwohl da steht halt irgendwann noch Based on a True Story, aber da steht so viel Schwachsinn schon vorher irgendwie in den Sachen, dass ich das so...
Das steht ja auch in vielen Filmen und es hat keine Bedeutung.
Genau, das ist so komplett over my head gegangen so und ich dachte halt, das wäre so der normale Quatsch. Mhm. Aber Alfred Packer war eine echte Figur und eine überaus interessante historische Figur, war der einzige Kannibale in der Geschichte von Colorado.
Der dafür für Kannibalismus verurteilt wurde.
Genau, der für Kannibalismus verurteilt wurde. Wobei ich sagen muss, in der Vorbereitung, also welcher Kannibalismus-Experte ist, kann mich gerne eines Besseren belehren. Alle kannibalistischen Morde passieren ja quasi nach dem Ableben des desjenigen. Und ist das dann nicht Endokannibalismus?
Boah, das sind jetzt aber Spitzfindigkeiten.
Ja.
Aber ist ja trotzdem, also das Rechtssystem hat das da nicht unterschieden und der wurde auf jeden Fall für Kannibalismus verurteilt, konnte aber dann trotzdem noch irgendwie später wieder freigesprochen werden wegen einer Rechtslage.
Genau, da gab es halt irgendwie Begnadigung und Urteilsaufhebung halt. Der ist halt auch geflohen irgendwann, ne? Nach dem ersten Urteil war der ja erstmal 9 Jahre irgendwie weg als und hat unter dem Namen John Schwartzy oder Schwartz irgendwo gelebt, bis das halt, wie sowas auch früher noch ging, ne? Überleg mal, du konntest einfach irgendwo irgendeinen Scheiß bauen, bis dann irgendwie, weiß nicht, 2 Monatsmärsche in eine andere Stadt gegangen, hast dich anders genannt und das ging.
Ich möchte aber trotzdem noch mal da auch kurz unterscheiden, wenn wir sagen jetzt die ganze Zeit Kannibale, das klingt dann erstmal so entweder nach dem 70er Jahre Exploitation Kannibalenfilm mit Urstämmen im Dschungel, die dann Leute essen, wie man das so klischeemäßig vor Augen hat, oder Hannibal Lecter, ne, oder sowas, ne, der dann in der Zelle und wie so ein gieriger Geier dann quasi seine Beute sich aussucht. Aber hier geht es um einen Mann, der mit einer Truppe von Leuten in die Berge gezogen ist, um in die nächstgrößere Stadt zu ziehen, mit einer Truppe von Minen, hier
Von so Goldschürfern, ne? Genau, meines.
Goldgräber. Und während die dann in den Bergen nämlich sich verlaufen haben, war der dann irgendwann darauf angewiesen, sich mit Fleisch zu ernähren. Und da gibt es ja auch berühmte Fälle, die man irgendwie aus so einem Antarktis-Abenteuer kennt. Da gibt es auch einen anderen Film, der heißt Überleben. Da geht es auch darum, dass dann einer die anderen Überreste von den Mitgegangenen verspeist. Aber in diesem Fall wurde dann halt, weil er gesagt hat, die sind verloren, ich weiß nicht, wo die sind. Und dass dann irgendwie nur Reste von denen gefunden wurden und deswegen wurde der halt mehr oder weniger verurteilt. Also es ist trotzdem, ich will jetzt nicht sagen, das ist okay. Ich will nur sagen, das ist, sollte man erstmal so als Bild sich erstmal anders vorstellen, als die eben genannten Beispiele.
Genau, ne? Es ist jetzt definitiv nicht so eine sensationslüsterne,
Ja.
der Überpsychopath und ich esse Menschenfleisch, weil ich so böse
Nee,
bin.
genau.
Ne? Sondern es ist so den Umständen geschuldet, ne?
Und das
Also.
Ganze ist auch ein Historiendrama, also dadurch, dass es wahre Geschehnisse sind. Aber es ist auch ein Musical-Comedy-Horror-Abenteuer.
Genau, in der vorliegenden Interpretation der Geschichte. Und man muss dazu halt vielleicht auch noch wissen, dass das Alfred Packard ne, in
Hacker.
Packard in Colorado halt eine bekannte Größe ist halt, ne? Also in Colorado kennt den halt jeder, deswegen war ja der Ursprungsname halt auch Alfred Packard The Musical. Und das geht ja so weit, dass der da ja auch wirklich in der Popkultur oder so in der Alltagskultur der Stadt halt wirklich drin ist, ne? Also es gibt so an der Uni in Colorado gibt es den Alfred Packard Grill, wo du
Ja,
halt essen
genau.
kannst. Und es gibt auch bis heute so eine so ein Raw Meat
Ein Feiertag.
ja, aber so ein Fresswettbewerb, so alle
Was?
Amis halt, der
Okay.
dann auch Alfred Packard Days heißen die. Oder
Ja,
Alfred Packard Day.
das sind auch wirkliche Feiertage da, die haben dann frei auch.
Ja?
Ja.
Ach du Scheiße. America,
Ja,
yeah!
genau.
Ja, es ist auf jeden Fall, also er ist ja auch eine interessante Figur im Grunde halt, ne? Du hast es ja eigentlich schon auch ausgeführt, so, dass man sich ihn jetzt auch nicht so als eben diesen psychopathischen, krassen Mörder vorstellen
Ja.
kann, sondern der ist ja auch so, ja, im Grunde eine traurige Geschichte, ne? Also er hat ja so seine Geschichte so in der Armee begonnen, so, oder beziehungsweise war halt eine Zeit lang halt auch während des Sezessionskriegs hat er halt für die Konföderierten gekämpft, ist da aber relativ schnell wegen Epilepsie halt ausgemustert worden und ja, und ist dadurch halt irgendwie so zu diesem Goldschürfen halt gekommen. Ne, also der war halt 1863 war der halt in der Armee kurzzeitig halt während des Sezessionskrieges 61 bis 65. Und danach, wie so viele, hat er sich halt so in dieser Restoration-Zeit als Goldminer halt verdingt. Und da ist es dann halt passiert, dass er irgendwann halt mit 5 Leuten, die haben sich auf den Weg gemacht, eben in eine Stadt, wie du meintest. Und das war 1873 und sind dann halt in den wunderschönen Rocky Mountains halt komplett eingeschnallt worden. Und ab dann ist der Film halt so, der hat da auf jeden Fall schon viele historisch richtige Aufsätze. Zum Beispiel, ne, ich fand super geil, die wurden ja gewarnt. In Wirklichkeit, geht da nicht hin. Und das ist in dem Film natürlich super geil, da halt mit diesem Waldschrat. You're doomed!
Ja.
You're doomed!
Also, all diese Ereignisse mit der Armee vorher und so, das hat in dem Film alles gar keinen Bezug. Der Film startet einfach rein mit einem fröhlichen Song und die Figur wird als sympathisch vorgestellt, dass er, also wo seine Geschichte erzählt wird, meine ich jetzt, ne?
Ja.
Wird als sympathisch dargestellt, dass er dann durch Zufall quasi diese Gruppe von Leuten anführen soll. Und dann kommt dieser von dir gerade gesagte Einheimische, der da irgendwo auf dem Weg denen entgegenläuft. Und das ist dieses ganz typische Klischee aus den 80er-Slasher-Filmen, dass immer irgendwo so ein alter Mann vorbeikommt und der dann sagt, ihr seid alle verdammt.
Ja.
Und das haben die da, wollten die unbedingt da einbauen. Das hatte auch damit zu tun, dass die den Film damit beworben haben, dass der halt in der Tradition von Freitag der 13. und Oklahoma ist. Und da musste dieser Mann rein. Also wer Freitag der 13. Gesehen hat oder den zweiten, der hat auf jeden Fall, der kennt diese Figurtype, die dann irgendwo da auf die Leute zeigt und sagt, ihr müsst hier weg, so, ihr werdet alle sterben. Und deswegen musste der einfach rein.
Ja, klassische Figur auf jeden Fall.
Ja.
Aber da merkt man halt auch schon so in der Delivery, wie der Film das halt macht, ne, ja, dass der Film halt eben so diesen komödiantischen Schwerpunkt hat. Und ja, wie hätte es bei Trey Parker und Matt Stone halt eigentlich auch anders sein können, ne? Also was hätte man da erwartet? Also ich finde, man merkt auch so diesen, auch wenn er noch nicht so entwickelt ist, wie dann später bei South Park, ne? Also
ja,
ist definitiv in Progress, aber man sieht schon so diese Ursuppe,
ja,
die da
auf jeden
ist. Also die Art von Humor von den beiden ist da eindeutig schon drin, ne? Und wenn es eben halt ist, dass ein Wort komisch betont wird oder auch einfach an irgendwelchen Stellen halt so ein You suck oder go fuck yourself oder irgendwie sowas halt auftaucht.
Man merkt, dass da schon was irgendwie in Entwicklung ist und im Hinterkopf viele Ideen einfach da eingeflossen sind.
Die dann auch
die später wieder aufgegriffen haben.
Ja, ich fand's, das ist mir beim ersten Mal gucken nämlich auch nicht aufgefallen, dass der Charakter von Matt Stone im Prinzip hier schon angezogen ist wie Kyle von South Park.
Ja.
Gleiche Mütze, auch auch grün, auch so orangene Jacke quasi. Ist schon genau der Look und sogar der Joke mit den Haaren, ne? Wenn der die Mütze auszieht, ist halt auch irgendwann mal noch bei South Park verwurstet worden.
Also da gibt's diese Szene, wenn ihr die bei South Park nicht kennt. Die Gruppe sitzt zusammen und der zieht dann einfach seine Fliegermütze aus und hat dann so einen riesen rothaarigen Fro auf dem Kopf.
Und so ist dann eigentlich Drew Fro?
Fast wie ein Clown sieht er aus damit. Und genau den gleichen identischen Gag gibt es auch bei South Park später mal.
Ja.
Ja. Wir haben uns aber im Vorhinein jetzt auch ein bisschen Gedanken gemacht. Wir wollten jetzt nicht zu tief in das Thema South Park einsteigen. Auch wenn das sich hier immer wieder überlappende Sachen, und das wird auch nicht zu vermeiden sein, dass wir das immer mal wieder erwähnen. Aber wir hoffen, dass ihr South Park kennt und dass wir das nicht alles extra nochmal erklären müssen.
Ja,
ne, weil
das Feld führt auch halt viel zu weit halt einfach dazu. Kann man ja, ich meine, man muss ja sagen, die sind jetzt, ich weiß gar nicht, bei Staffel 23, 24, ne, also 97 gestartet, da kann man ja sich überlegen, da sind ja fast bei 30 wahrscheinlich.
Ja.
Ja, das ist halt ein gesondertes Thema, auch ein interessantes Thema auf jeden Fall. Vielleicht noch als einen Fun-Fact zu Bridge, South Park und Cannibal the Musical. An einer Stelle hört man schon die Stimme von Eric Cartman.
Ja.
Also ganz kurz, kommt auch nur einmal vor.
Ja.
In einer Bar halt, wo die da halt noch bevor die eingeschneit werden. Ja, aber ne, da sieht man so, da waren so ein paar Ideen waren halt eindeutig schon da.
Auch diese, insgesamt ist ja das Talent von Trey Parker in Szenen, um die Musik einzubringen, ist ja bei South Park auch nicht wegzudenken. Ne, da gibt es ja auch tausende Songs, die da irgendwo reingewurstet sind, die auch die Story weiterführen und so weiter. Ne? Und Das ist dann hier bei einem Musical natürlich nochmal ins Extrem getrieben. Kommt natürlich aber auch daher, dass Trey Parker vor seiner Filmschule, die er absolviert hat, nämlich auch einen Bachelor in Musikwissenschaft gemacht hat. Also der hat auch Musik studiert und ist dann erst auf die Filmschule gegangen. Und das war natürlich das Beste von beiden Welten, ne? Und der ist unheimlich talentierter Schreiber. Und wenn man sich einfach überlegt, wenn man an South Park denkt, denkt man auch sofort an ein, zwei verschiedene Musik vielleicht. Ne? Hier Kyle's Mom is a Big Fat Bitch oder irgendwelche anderen Sachen, die einem da einfallen.
Mir fällt irgendwie der Fischsticks-Song direkt ein mit Kanye West.
Da gibt's
warum auch
tausende.
Immer.
Lemmy Wings.
Ja. Lemmy Wings.
Also es gibt wirklich so viele gute Sachen. Die
eine überhaupt der besten Folgen mit Lemmy Wings.
An Musik. Ne? Und da muss man sich vorstellen, das ist derselbe Schreiber. Und die Songs, die sind hier auch wirklich richtig hochwertig produziert. Und das war auch das Erste, was der gemacht hat zu dem Film.
Ja, also die klingen gut, die Songs sind catchy. Ich würde jetzt nicht sagen, aber dass das so, wenn man das so mit anderen Musicals vergleicht, dass die so an die 100%-Marke rankommen. Also die sind dann eher, würde ich so sagen, 80% und schon irgendwie eine Parodie von so Songs, die ja, man klar. halt aus anderen Musicals kennt und lebt eigentlich davon. Also was es wirklich besonders macht, ist halt der humoristische Text. Und ja. dass der Text halt so mit so, also dass die Musik halt eben so dieses Ernste und Passende halt symbolisiert und ausstrahlt. Aber dann kommt halt auch einfach so ein Wort wie Spedoinkel halt, was der sich dann halt ausgedacht
hat. Also zweideutige Textzeilen auch, ne?
Ja, also zweideutig hier mit I was riding on top of her, wo ja. der, also man muss sagen, er ist da halt mit einem Pferd unterwegs. Und ja, also das Pferd steht eindeutig für seine, also zu damaligen Zeitpunkt schon Ex-Verlobte halt, die dem halt fremdgegangen ist.
Genau. Trägt auch den Namen
Leanne.
Also das war auch quasi kurz vor den Dreharbeiten ist dem quasi das Herz gebrochen worden und das hat er dann damit drin verarbeitet. Komme ich aber später auch nochmal drauf zu, weil der hat dann auch nochmal das Ganze umgedreht gegen Ende. Aber
okay.
das würde jetzt dem Finale vorgreifen.
Okay.
Ja, jedenfalls, es geht darum, diese Truppe von Goldgräbern zieht durch die Berge, die erleben diverse Begegnungen und am Schluss kehrt nur er zurück und wird dann verurteilt und unterhält sich mit einer Journalistin, wo er dann quasi im Off die Geschichte dann nochmal wieder erzählt, wie es aus seiner Sicht gelaufen ist. So, das ist der Film.
Und halt auch die, also Realität im Sinne, dass man auch wirklich nur seine Perspektive, seine Version der Geschichte kennt.
Ja. Und ja, ganz entstanden ist das auf jeden Fall eigentlich auch durch einen Fake-Trailer, denn der, oder das war nicht als Fake, sondern es war einfach als Kurzfilm-Trailer sowas, so gedacht.
Nennen wir es Pitch-Trailer.
Ja. Die haben das also schon, der hatte dafür ein Konzept und der hat dann schon verschiedene Szenen im Kopf gehabt. Und dann hat er ein paar Leute aus seiner Filmschule zusammengetrommelt und hat mit denen dann so einen kleinen, ein-, zweiminütigen Trailer auf die Beine gestellt. Dafür haben die auch schon selber ihr ganzes Geld, was sie hatten, schon reingesteckt und waren dann mit diesem Ding zwar fertig, aber auch pleite. Und damit sind die dann quasi hausieren gegangen, um zu gucken, ob man daraus irgendwas machen könnte und haben dann auch schon fast aufgegeben, weil sie nichts gefunden haben. Alle Labels haben abgewunken, alle Vertriebe haben gesagt, nee, da können wir nichts mit anfangen. Das klingt ja verrückt. Also wenn die sich vorgestellt haben mit, wir machen ein Kannibalen-Musical- Geschichtsfilm, dann wurden die meistens schon nur ausgelacht und weggeschickt. Und ja, die konnten aber dann später doch noch ein paar Leute davon überzeugen. Und die haben auf ihrer Filmschule einen Professor gehabt, der denen quasi Mut gemacht hat. Und der hat nämlich zu denen gesagt, wenn ihr das machen wollt, dann geht und macht das. Egal, wie viel Geld ihr habt. Es spielt keine Rolle. Egal, wie viele Leute ihr seid. Spielt keine Rolle. Macht dein Ding. Und das hat Trey Parker auf jeden Fall super krass inspiriert, dass er gesagt hat, okay, wir machen das mit so viel Geld, wie wir zusammenkriegen. Und wenn die Aussagen aus diversen Interviews, die ich mir zusammengesucht habe, stimmen, dann haben die $70,000 zusammengekramt für den ersten Trailer. Mhm. Und da war dann auch, waren die Musiksachen auch schon mit abgefilmt und sozusagen aufgenommen. Ne? Das hat er auch alles mit, dann Trey Parker war ja dann immer mit einem Tape-Recorder, war der auch unterwegs und hat irgendwelche Sachen dann einfach vorgespielt und hat gesagt, so will ich das haben. Und damit, also mit den Songs und mit dem Trailer, haben die dann nochmal 125.000 zusammengekriegt. Und dann teilweise von den Familien der Darsteller und so, die haben alle ihre Kohle da reingesteckt. Die haben alle gedacht, das kann was werden. So, das, da haben wir, die haben alle das Vertrauen gegeben, dass sie ihre Familie angebettelt haben, dass sie auch noch ein bisschen Geld springen lassen und haben dann für 125.000 den Film fertig gemacht. Den ganzen Film.
Und ich finde, das sieht man dem Film jetzt nicht unbedingt an, ja, dass der so billig ist. Also man sieht natürlich, ne, dass der halt jetzt low budget ist,
ja,
dass das jetzt auch nicht alles Profidarsteller sind oder so. Aber da fällt jetzt auch, ne, also der Vater von Trey Park ist Trey ja zum Parker. Beispiel da als Trey Parker, genau. Jetzt habe ich es aber mit den Endungen der Namen. Ne, der spielt da ja auch irgendwie diesen Richter halt, kurze Rolle.
Ja.
Aber genau, der Film sieht halt nicht so billig aus. Der sieht schon halt, man sieht, es ist halt low budget und so, aber das, was dem halt eben so an dieser Sache, an der, sag ich mal, technischen Money Front fehlt, macht er halt einmal durch Herzblut mehr als wett. Du ja. merkst halt bei jedem Schauspieler, dass der Bock hat, da zu sein.
Auf jeden
Besonders
Fall.
Bei dem Indianerhäuptling, der ja. vom örtlichen Rahmen besitzt. Das ist auch so eine Sache. Also die kommen, werden da irgendwann kreuzen sich die Wege von denen mit so einem Indianerstamm und alle Indianer werden einfach von Japanern gespielt und die reden halt auch ganz selbstverständlich Japanisch.
Ja.
Und halt der Häuptling davon, der ist halt eben, hat ein Rahmenrestaurant besessen und so quasi die Gage, er hat sich so quasi so in den Film eingekauft, ne, dass die dann halt ein Jahr lang bei dem umsonst irgendwie Rahmen essen durften.
Also ich habe in den Interviews rausgehört, dass die bei einem Abend, wo die alle zusammen da essen waren, dass die dann erst auf die Idee gekommen sind, den auch noch zu casten, obwohl der Film schon in der Produktion war. Also das war später reingeschrieben irgendwie noch.
Ja, das hat sich so ein bisschen entwickelt, ne, weil ja, die halt auch Kommilitonen genau. hatten und so. Aber genau.
Aber das ist dann der Chef von dem örtlichen Lokal halt gewesen.
Genau.
Der hatte auch Bock.
Aber ich bin im Thema gesprungen. Warte, wo waren wir eigentlich? Ach ja, Budget hast du angesprochen. Mhm. Ne, 125.000 und genau, die machen das halt mit Herzblut weg und man und merkt
können.
Trotzdem. Also, und können, genau. Das wollte ich jetzt mich als nächstes sagen, weil so ein paar Einstellungen sind halt auch wirklich cool. Ja. Also so, ich fand halt so zum Beispiel einmal gibt es so nebelverhangene Wälder da in den Rocky Mountains halt, die mhm. so total geil aussehen. Also da muss ich direkt hier an diesen russischen Regisseur denken, hier Tchaikovsky, der hier mhm. mit, der auch so berühmt ist für seine Natur- und Waldaufnahmen, so das ging so in die Richtung, da hätte halt auch ein super Black-Metal-Cover abgeben können. Sah so ein bisschen aus wie das Cover von Ulvers Bergtat. Und sonst halt auch mit Humor eben, ne? So bei manchen Liedern, wenn die singen halt, so wo diese, also die finden halt immer mal wieder auch so eine verfeindete Gruppe, die da auch unterwegs, da sind so Trapper. Und die singen dann halt auch irgendwann so einen Diss-Song zu denen. Und
Juhu.
Wie die dann. genau. Und wie die dann halt teilweise ins Bild gesprungen kommen beim bestimmten Textpassagen,
ja.
ist halt so absurd. Bescheuert, aber halt auch eben gekonnt und sich überlegt, ja. okay, wie wirkt das? Und zeigt halt auch, dass die halt auch so bestimmte Normen oder Sachen, die sich halt so im Laufe des Musical-Films, der ja auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat, mhm. Dass die das durchaus kennen halt auch. Also
ja.
die kennen diese Musical-Sprache halt und brechen die halt so komödiantisch auf.
Also Trey Parker hat auch liebt Musicals auch auf jeden Fall und das merkt man auf jeden Fall auch. Und dann auch, wenn, dann wird ja auch wirklich getanzt. Also es wird nicht nur, da wird auch dann wirklich irgendwie so, die Szenerie wird mitbenutzt, es wird ein bisschen rumgeblödelt, die Kamera dreht sich nochmal, alle gucken zurück. Und das ist hier auf jeden Fall mit eingeflossen. Und das auf jeden Fall aber als Parodie gedacht. Weil der hat auf jeden Fall auch immer denen die Anweisung gegeben, da zum Beispiel der Darsteller Diane Becker, der auch mit in der Truppe ist, das ist so ein jüngerer Darsteller, der hat dann auch zu dem gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich das nicht jetzt gerade ein bisschen, ob das nicht ein bisschen zu cartoonisch ist, was ich hier darstelle. Und dann hat Trey Parker ganz klar zu dem gesagt, nein, genau das will ich haben. Ich will das alles übertreiben. Ne? Und das ist eine coole Anweisung. Auf jeden. Das machen auch alle gut, ja.
Ja, und Matt Stone ist auch einfach wieder in seiner Übertreibung. Ja, Matt Stone macht Matt Stone-Sachen halt. Ne? Also das ist irgendwie auch immer das Gleiche, was man von ihm sieht in den Filmen. Also irgendwie die gleiche Mimik, der gleiche Blick irgendwie, außer diese hölzernen Bewegungen, die der so hat, ja, aber dann halt auch in so einem nerdig freundlichen Ton halt auch so Beleidigungen ausstoßend oder so.
Ja, und der ist auch hier, wird auch direkt am Anfang charakterisiert als notorischer Lügner. Und jedes Mal, wenn er irgendwas behauptet, er kann die Indianersprache übersetzen, er kann kochen, er weiß, wo man lang muss und so weiter. Das führt immer nur ins Verderben, immer weiter. Ja. Aber es gab ständig irgendwelche Script-Changes. Das haben auch alle in den Interviews, da haben die Produzenten was erzählt, die Darsteller und so, das habe ich mir angehört. Alle haben das unabhängig voneinander auch erzählt, dass quasi das erste Skript viel kürzer war noch, als auch wenn das schon ein Film werden sollte, aber dass auch davon sehr viel rausgenommen wurde noch und dafür ganz andere Sachen wieder neu mit eingebaut wurden, weil Trey Parker immer wieder das Gefühl hatte, da ist was nicht rund. Und auch Songs, die er geschrieben und fertig aufgenommen hatte, die sind dann später rausgekürzt worden, weil er selber gesagt hat, nee, das bringt gerade nicht die Story weiter. Das hält uns nur an der Stelle auf. Und selbst an einer Stelle gibt es so einen Barfight, ne, wo dann die Trapper auf die Goldgräber treffen und die sich dann anfangen zu prügeln. Oder mit Trey Parker, also mit Alfred Parker zumindest, prügeln. Da gibt es eine riesen Barschlägerei. Und während dieser Schlägerei sollte eigentlich auch noch ein Song laufen. Aber der hat dann die Szene drin gelassen und nur den Song rausgekürzt. Also es ist auch auf jeden Fall sehr selbstreflektierend. Ne? Der wollte nicht auf Biegen und Brechen nochmal irgendwas da reinbringen. Und hat dann selber gemerkt, der Song passt hier gar nicht. Ne? Also der Shatterproof, ich weiß nicht, ob ich das schon genannt habe, aber so heißt der Song. Und der hat dann so ein bisschen einen schnelleren Beat. Und der passt eben nicht zu der sonstigen Instrumentalisierung.
Das ist der in diesem Pitch-Trailer vorkommt. Ja, genau. Ne? Das ist ja so eher so Hip-Hop-mäßig, ja, Rap. Genau, ja, der kommt im Film nicht vor. Vielleicht noch erwähnenswert, wir sagen ja Alfred und das ist auf jeden Fall sein Spitzname. Eigentlich hieß der gute Alfred, so, weil Alfred ist ja eigentlich gar kein richtiger Name. Aber er, das ist so sein Spitzname und auch so diese ganzen Grillsachen und Memorial Days und überhaupt und der Filmtitel ursprünglich ist halt Alfred und so ganz genau, warum das so ist, weiß man eigentlich nicht. Es gibt da mehrere Theorien, unter anderem gibt es wohl die Theorie, dass er sich seinen Namen hat tätowieren lassen und der Tätowierer den einfach Alfred da drauf geschrieben hat und er dann das lustig fand und sich dann halt immer so genannt hat. Es gibt aber genauso die Theorie, dass er einfach nicht gut im Schreiben war und das deswegen gemacht hat. Und es gibt noch die Theorie, dass das mal in einem Zeitungsartikel einfach ein Tippfehler war, der sich dann so verselbstständigt hat. Aber so richtig beweisen oder nachvollziehen, was es nun wirklich war, kann man angeblich nicht. Aber das nur am Rande.
Ja, finde ich auch auf jeden Fall erwähnenswert. Ich weiß jetzt nicht, wo wir storymäßig, ob wir da irgendwie uns forthangeln oder.
Ich hätte noch eine Frage.
Ja.
Und zwar, wo wir jetzt gerade beim Thema Musical waren. Und du hast auch
ich kann gesagt, dir nicht beantworten, wie oft ich den Film schon gesehen habe.
Das wollte ich gar nicht fragen. Auf manche Antworten sollte der Mensch, auf manche Fragen sollte der Mensch besser keine Antworten wissen. Das wollte ich sagen. Nee, aber meine Frage wäre, weil du ja jetzt auch gesagt hast, dass Trey Parker ja großer Musical-Fan ist. Mhm. Meine Frage, wie stehst du zum Thema Musical?
Ich bin auch Musical-Fan, ja, auf jeden Fall.
Welche würdest du sagen, sind deine Top 3?
Oh, also das muss ja, Musical heißt ja nicht unbedingt Andrew Lloyd Webber.
Ne? Nein, 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 es gibt ganz, ganz unterschiedliche.
Genau, ja, ja, ja. Also in erster Linie würde ich sagen Rocky Horror Picture Show, Der kleine Horrorladen, ne, oder Little Shop of Horrors. Hm. Und Cannibal the Musical.
Ja. Ja, ey, ich finde, das ist auch ein geiles Genre. Mhm. Und
da gibt es viele gute Sachen. Es gibt
super viele. Ich habe nicht alle gesehen, aber Anna Tefka, weiß ich, fand ich super, super geil. Mhm. Also der nur im Deutschen irgendwie Anna Tefka ist und sonst immer The Fiddler on the Roof halt, der sehr, sehr cool ist und halt auch ein ernstes Thema halt hat. West Side Story fand ich auch immer ziemlich cool, muss ich sagen. Grease macht auch
Grease finde ich auch gut. Laune. Ich mochte aber auch, ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, aber ich habe früher sehr oft Joseph gehört. Ich glaube, das heißt Joseph and the Technicolor Code oder so.
Okay, den kenne ich nicht.
Ist so eine Art Jesus-Geschichte.
Ja.
In Musical-Variante. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das bekannt ist oder nicht, aber ich habe das auf jeden Fall oft gehört und das ist sehr abwechslungsreich in den verschiedenen Stilmitteln der Musik. Ne? Also da gibt es einen Rock'n'Roll-Song, da gibt es aber auch balladenmäßig viel oder auch mal was Schnelleres. Das ist schon sehr, sehr verrückte Mischung gewesen. Die hat mich damals auf jeden Fall interessiert.
Mhm. Nee, das sagt mir gar nichts. So, bei so Jesus-Musicaln denke ich halt an Jesus da.
Ja, aber grundsätzlich weißt du ja eigentlich, dass ich auch gerne Filme mit Musik gucke. Ne?
So, ja, ja.
So, deswegen. Ja, aber Lieblingsmusical ist schon schwierig. Habe ich, glaube ich, noch nie drüber nachgedacht.
Ja.
Ich wollte auf jeden Fall noch sagen, dass die Darsteller, die Trapper spielen, sind nämlich eigentlich auch die Kameraleute.
Oh, okay.
Und das wird auch immer wieder erwähnt, dass eigentlich der komplette Film ist von Frenchy gedreht. bis auf die Szenen, wo er selber drin ist, da hat das dann einer von den anderen gemacht. Wahrscheinlich, aber noch nicht mal Trey. Also das wurde nicht genau benannt, wer. Da haben die dann einfach irgendeinen gegriffen. Aber ansonsten ist das eigentlich der Director of Photography sozusagen. Und das finde ich auch witzig. Ne? Also alle in der Produktion, das ist eigentlich eine kleine Truppe, also nicht nur die 6, sondern auch die jetzt in der Produktion drumherum mit dabei waren. Das ist eine überschaubare Größe von insgesamt 20 Leuten Filmcrew. Und das nicht so viel. Ne? Mhm. Und die haben alle mehrere Rollen gehabt. Also einer musste sich dann auch um die Kostüme kümmern, einer hat sich um Essen gekümmert und Versorgung gesorgt. Das hätte sich jetzt komisch angehört.
Ja.
Das hat sich ums Essen gekümmert und manche hatten auch einfach nur den Dulli-Job, irgendwelche Requisiten von A nach B mitzuschleppen. Einer hat die Bookings gemacht, weil die haben halt in verschiedenen Locations gedreht und ein großer Teil davon ist in so einer Westernstadt aufgenommen worden, wo die sich immer eingebucht haben, damit die dann eben diese Häuserrequisiten im Hintergrund haben. Und ich glaube, einer war dafür zuständig, auch die immer das Pferd zu versorgen. Also die haben auch für die Drehs, in dem ganzen Film geht es ja um Leanne, haben die auch mehrere Pferde benutzt, weil es war eben nicht möglich, mit dem Budget irgendwie einen Pferdetransporter irgendwie mal zu den Locations mitzunehmen. Und haben die sich gedacht, ist doch scheißegal. Das ist ein Pferd. So, das wird schon so ähnlich aussehen, ist egal.
Ey, ich glaube, wenn man es nicht weiß, also ich weiß, beim ersten Mal gucken ist es mir auf jeden Fall nicht aufgefallen, dass.
Ja, ist mir auch nicht aufgefallen.
Unterschiedliches Pferd ist. Ich habe jetzt auch nur drauf geachtet, weil ich es halt gelesen hatte. Ja, also damit sind die gut. Da sieht man auch mal wieder, man kann damit viel durchkommen bei so Sachen, wenn man halt nicht drauf achtet. So, da gab es auch mal irgendwann so ein Experiment. Ich weiß gerade aber nicht mehr, welche Uni und wo und überhaupt. Aber da wurde so den Probanden halt ein Video gezeigt und gesagt, achte auf XY. Und die haben dann da, also ne, dann war da irgendwie ein Setting, wo irgendwas abging und dann lief da aber irgendwann auch so ein Gorilla durchs Bild. Und das haben ganz, ganz viele Leute halt nicht gesehen, wenn man denen halt vorher gesagt hat, ja, achte auf das und das, dann hat da keiner diesen Gorilla im Bild gesehen. Und das ist ja sehr interessant, was so selektive Wahrnehmung alles so leisten kann.
Ja. Zu den Pferden wollte ich noch kurz was sagen. Und zwar beim einem der Drehorte, ich weiß jetzt nicht genau, bei welchem das war aber wohl relativ am Anfang der Produktion, von dem Film zumindest, da ist das auf jeden Fall, ich glaube, in dem Trailer vorher gab es gar kein Pferd, kann das sein? Da sieht man, glaube ich, gar kein Pferd.
Nee, ich glaube nicht.
Da siehst du nur die Truppe.
Ja.
Jedenfalls, weil bei den Dreharbeiten nämlich direkt am Anfang ist Trey Parker nämlich mal vom Pferd gestürzt. Und da haben alle erstmal riesen Schiss gehabt, dass jetzt die ganze Produktion damit im Eimer ist. Weil der ist halt der Schreiber, Regisseur, Macher und Hauptdarsteller.
Ja.
Und der ist da wirklich richtig böse runtergefallen. Hat sich dann wohl auch ein Haarriss geholt. Und ist aber dann trotzdem aufgestanden und hat gesagt, ey, scheiß drauf, wir machen weiter. Also der,
Glück gehabt.
Ja, also alle haben in dem Moment erstmal gedacht, scheiße. Und dann war erstmal ein paar Sekunden Stille, bis der wieder aufgestanden ist.
Mhm.
Und die haben das dann auch noch so beschrieben, dass dann wirklich so eine Rauchwolke, wie in so einem Looney Tunes Coyote-Film, wo dann erstmal nur so da hochgekommen ist. Aber da hatten alle erstmal ein bisschen Schiss. Und die haben aber noch viel, viel mehr Material gedreht. Und die erste Rohschnittfassung an vollständigen Film ging über 2,5 Stunden wohl. Das ist jetzt nicht mehr so viel übrig, würde ich mal grundsätzlich sagen. Ich glaube, der geht jetzt etwas über 80 Minuten nur noch. Aber ich glaube, da war auch einfach eben viel Ballast und die Sachen, die eben nicht förderlich waren, um da so ein bisschen Drive drin zu haben. So wird der auch nie langweilig.
Eben.
Ich finde, mir fehlt auch nichts.
Nee, und ich finde, der hat auch eine gute Länge dafür, dass der ist. Also ich finde, der überstrapaziert den Goodwill des Zuschauers halt auch nicht für das, was er ist, sondern bleibt halt kompakt. Jede Szene hat wirklich was zu sagen. Also da ist kein Fett dran irgendwie und der lässt sich auch nicht irgendwie mega Zeit bei irgendwelchen Sachen so. Das ist halt schon so sehr to the point und hat einen guten Pace. Der ist jetzt nicht irgendwie hektisch und super schnell. Der ist schon jetzt durchaus entspannt auch in der Erzählweise.
Der hat ruhige Szenen.
Auf jeden Fall. Generell, es ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie viel krasse Explosionen sind oder so. Ne? Der hat so seine Splatter- und Gore-Spitzen, die auch sehr charmant gemacht sind.
Sie haben auch ungefähr die Hälfte vom Budget gefressen.
Ja, ey, man sieht auf jeden Fall, dass da was reingeflossen ist, weil die sind schon wirklich.
Ja, die sind wirklich gut gemacht.
Da wirklich solide und gut, ja.
Das haben die auch ganz klargestellt, dass quasi das Budget zu einem großen Teil dafür aufgebraucht wurde, dass die gesagt haben, wir brauchen einen Special Effects Mann. Und den haben die sich wirklich gebucht. Der war nicht aus dem Bekannten- oder Freundeskreis oder sonst irgendwie, den haben die wirklich dazu geholt, weil die gesagt haben, Profi. Die Effekte wollen wir haben.
Ja.
Das war das Einzige, wo Trey Parker gesagt hat, das kann ich nicht machen.
Ja, gute Entscheidung.
Ja,
weil
auf jeden Fall.
Ohne dem würde dem Film definitiv was fehlen. Ne? Du kannst da halt so bei manchen Fake-Bärten und so, kannst du noch dadurch, dass es halt so eine komödiantische Note halt alles hat, sieht man, finde ich, noch drüber hinweg. Ne? Also ne, man sieht dann ja auch, wenn Trey Parker da diesen Fake-Bart und diese Fake-Haare hat oder die komischen Kostüme von den Trappern halt.
Ja, ja.
Ne? Also da sieht man halt schon, dass das halt alles so ein bisschen auf Kante genäht ist.
Die Kostüme waren aus einem Thrift-Shop gemietet.
Ja.
Also aber, von der gesamten Film.
Ja.
Alle Kostüme waren gemietet und die mussten gucken, dass da nicht so viel dran ist. Und es ist echt verrückt. Die haben da jetzt auch wirklich Manche Sachen haben sie nachher weggeschmissen, weil die konnte man nach den Dreharbeiten nicht mehr gebrauchen. Aber das ist auch crazy, ne? Dass man wirklich mit so einem Mikrobudget dann sowas auf die Beine stellt. Weil es ist wirklich so, wenn man den Film sieht, dann denkt man ja erstmal, ach ja, ist hier so ein billig, ne, Low-Budget-Ding. Aber wenn man weiß, dass sie im Prinzip gar kein Geld hatten und das nur durch Familie und so dazu zustande gekommen ist, ist der wirklich richtig gut gemacht. Und die Darsteller, die ja auch alle aus dem Freundeskreis auf der Filmschule und so weiter waren, die hängen sich alle wirklich richtig rein, wie du eben schon sagtest, die haben auch alle Bock. Aber die spielen auch alle wirklich ihren Part gut.
Ja, als glaubwürdige Figuren halt. Ne? Also, ja. Und man muss auch sagen, jede Figur hat halt auch so ihre eigene Persönlichkeit. Ne? Also von den Leuten, die da halt eben zu dieser Tour aufbrechen, ne? Da hast du so diesen Gutmütigen, du hast den Pfarrer halt, du hast den Grumpy Dude, du hast Matt Stone.
Mhm.
Und ja, und darüber halt irgendwie so Trey Park, der
Parker? Ja,
boah, verdammt nochmal, ey.
Ich weiß auch nicht, ja, was heute los ist.
Trey Parker, ja, keine Ahnung.
Das ist die Aufregung, weil der Film hat so viel Spaß
gemacht. Genau, der Film war...
das hat dem Raff schon so viel Sauerstoff gekostet, zu lachen.
Ja, ich habe bei jedem Lied mitgesungen, ja, und genau, sitzt hier jetzt ganz exhausted rum. Trey Parker hat da ja auch so... Also, ne, nicht ein Blick von dem sieht irgendwie ernst zu nehmen, nee, aus. Selbst wenn er traurig guckt, hat das so eine,
ja,
so eine ironische Grundnote irgendwie.
Ja.
Und eine gewisse Art von Overacting,
melancholisch,
ohne dass es aber zu
melancholisch
viel wird. Melancholisch, würdest du sagen?
Ja, also gerade bei dem On Top of You-Lied, wo der am Lagerfeuer singt. Aber viele, der ist wirklich, der hat dem, das mit dem Gucken wirklich drauf, dass der immer so ein bisschen grenzlabil aussieht auch. Ne? Ja. Und dann wird ja auch noch, dann gibt es eine Frau in dem Film, die sich auch wirklich beworben hat und hat gesagt, die hat den Trailer gesehen bei in irgendeiner anderen Filmschule oder irgendeiner Veranstaltung und die hat gesagt, oh mein Gott, ich will auf jeden Fall dabei sein, wenn das gemacht wird. Hat sich dann informiert, wo sind die Leute dahinter, wer hat damit zu tun und hat sich dann quasi darum gekämpft, dass sie diese Rolle kriegt und ist dann Polly Pride. Und die war nämlich die war wohl vorher schon bei Theaterstücken, lokal irgendwo, örtlich, ne? Aber die hat richtig Bock darauf, Musical irgendwas mitzumachen. Und als sie den Trailer gesehen hat und dann auch noch mitgekriegt hat, was in dem Skript vorgeht, dann hat die gesagt, die will auf jeden Fall dabei sein. Und die konnte auch wirklich singen. Ne, da waren auch viele dann irgendwie beeindruckt, als die dann plötzlich sich die Leute auch noch beworben haben, um dabei sein zu können. Und jetzt, um auf das mit den Augen zurückzukommen, dann gibt es nämlich diesen einen Balladen-Love-Song, den sie dann so in die Kamera singt und mit den Augen in die Ferne schweift und so nach oben guckt. Und dann gibt es nämlich so eine Figur aus dem Hintergrund, die kommt dann auch in die Szene gelaufen und sieht, was die Frau macht. Und dann guckt er auch so nach da oben und sucht, was sie denn da sieht. Das wird dann auch nochmal so direkt karikiert. Das ist total gut.
Ja.
Dann gab es im Prinzip, würde ich jetzt sagen, nochmal um die Entstehungsgeschichte. Die haben der Fake-Trailer ist so schon 92 fertiggestellt worden und die Dreharbeiten zu dem Film selber waren dann im Frühjahr 93 und relativ auch kurz. Ne? Die haben lange gebraucht für manche Sachen. Auch da gibt es eine Szene, wo die den Fluss überqueren. Und da hatten die wirklich sich überlegt, wie können wir das denn bitte darstellen, damit das vernünftig ist. Und dafür mussten die sich dann auch nochmal so Taucheranzüge holen, damit die eben nicht zu sehr durchfrieren, wenn die in das Wasser steigen und so. Und viele Sachen haben die dann ein bisschen aufgehalten, aber grundsätzlich hatten die nicht viel Produktionszeit, bis sie fertig werden wollten. Weil deren Ziel war es auf jeden Fall, beim Denver Film Festival nämlich am Start zu sein und da konnten die den Film nämlich dann zeigen und sich selber da quasi einbringen und von da aus hat das dann sozusagen Flurfunk genommen, dann sind die weiter damit hausieren gegangen und wollten dann und haben dann auch darauf gehofft, beim Sundance Film Festival gezeigt zu werden mit dem Film, haben auch sich da beworben, aber keine Absage bekommen und haben dann die ganze Zeit darauf gehofft und haben gesagt, wir haben keine Absage bekommen. Wir kriegen jeden Moment die Zusage. Wir waren richtig heiß darauf, weil das hätte dann auf jeden Fall nochmal den ganzen Bundesstaat auch dann sich verteilt.
Ja, ist ja generell, Sundance ist ja eine Institution.
Ja, und das hat nicht geklappt. Und dann hatten sie nämlich den Film fertig. Das Festival wollte die nicht haben. Und die hatten keinen Distributor und sind dann quasi, haben sich überall beworben und haben überall wurden sie nur ausgelacht, was soll Studentenfilm schon sein soll, ne?
Ja.
Bis die dann auf Lloyd Kaufman gestoßen sind, wo Trey Parker ja auch selber schon sagt, in gewisser Weise hat Lloyd Kaufman ihn auch schon inspiriert, als er noch jünger war, weil der ja eben hinter Independent-Filmmachern steht und auch selber so klein angefangen hat mit Mikrobudget. Und deswegen war das für ihn auf jeden Fall ein Go-To und hat dann mit dem gesprochen. Und Lloyd Kaufman war aber schon ein guter Geschäftsmann. Der hat denen dann aber wohl angeblich einen Vertrag angeboten, wo deren Anwalt gesagt hat, da würde ich die Finger von lassen. Aber sie haben sich darauf eingelassen. Und Lloyd Kaufman hat dann dafür gesorgt, dass der Film umbenannt wird, weil der hat gesagt, Alfred Packer ist eben für euch lokal so ein Ding. Da springen die Leute drauf an. Aber international, der sieht Potenzial. Und international würde er das auf jeden Fall aber anders machen. Und dann mit diesem Wortspiel Cannibal Musical war das Ding auf jeden Fall schnell geritzt und das war dann auch nicht schlimm oder so eine Einbuße, sag ich mal. Ne? Also, da gab es dann wohl auch noch die berühmte Frage von Lloyd Kaufman, die er Trey Parker gestellt hat, willst du Geld machen, willst du reich werden oder willst du bekannt werden? Mhm. Du kannst nur eins von beiden haben. So, und ja, also interessant fand ich auf jeden Fall, das ging auch aus den Gesprächen hervor, dass deren Anwalt, den sie wohl schon hatten für ihre Verleiher anschreiben und so weiter, dass der denen abgeraten hat, mit Troma zu arbeiten und das aber dann trotzdem zu einem Erfolg geführt hat.
Haben die den Vertrag dann noch irgendwie geändert oder so?
Nee, ich glaube nicht. Die haben sich dann einfach darauf eingelassen.
Also die haben dann auf den eigenen Anwalt nicht gehört und Kaufmann.
Aber gesagt, da hat die ich ja glaube, jetzt wirklich über ich glaube, den Tisch wenn gezogen du drei so, Jahre ne? schon versucht hast, das irgendwo an Mann zu bringen, dann nimmst du das. So.
Ja, ey, und jetzt Lloyd Kaufmann hat jetzt ja auch nicht gerade den Ruf, irgendwie die Leute abzurippen oder halten, oder?
Ja,
oder weiß ich da was nicht? Ich bin da nicht so tief drin in der Thematik.
Da gibt es verschiedene Aussagen. Also es gibt so, am Rande nur eben erwähnt, sei zumal dass es gibt eine kanadische Filmmachergruppe, die heißen Astron Six, und die haben auch sich mal mit Lloyd Kaufman und Troma eingelassen und da wurden dann Sachen nachträglich nochmal verändert in dem Film, die sie eigentlich so nicht wollten und da wurde der Film dann von Troma einfach so rausgebracht, wie Troma das wollte. Mhm. Und nicht so, wie Astron Six das wollten, haben die sich in die Wolle gekriegt und sagen auch nachträglich, der hat uns abgezogen und mit dem macht man nie wieder was. Mhm. Aber das, also ich habe beide Fassungen mal verglichen und das ist wirklich nicht der Rede wert, was da mehr oder unterschiedlich war.
Ja,
also,
okay.
Kann ich nicht verstehen. Aber ich glaube, da ging es um Geld. Und dass der Vertrag den halt ein bisschen was weggenommen hat.
Ja, okay.
Ja
gut, den beiden hat es auf jeden Fall nicht geschadet.
Nee. Was nämlich auch witzig ist, ist, dass bei der Uraufführung, die gemacht haben, mit Alfred Packer noch im Titel, bevor das mit Troma war, deswegen muss ich das kurzzeitlich noch einschieben, da gab es dann nämlich auch schon vor Ort Protestanten, die dann bei der Uraufführung da mit Schildern rumgelaufen sind und gesagt haben, nein, ihr solltet diesen Film nicht gucken, das ist, die machen sich über unsere Geschichte lustig und das kann man ja auch hier nicht so stehen lassen. Und Trey Parker und Matt Stone haben das mitgekriegt, oder insbesondere Trey Parker, sage ich jetzt mal, weil der ist eigentlich hier der Chef in der Produktion noch, da sind die noch nicht gleichgestellt. Der hat dann gesagt, oh, das finde ich aber geil, dass hier so Protestanten sind. Lass mal noch ein paar Leute anheuern und noch dazustellen. Hat er noch Fake-Protester auch noch dabei gestellt.
Ja, das klingt nach ihm.
Und das ist Trey Parker. Und schwierig ist es auf jeden Fall, das habe ich auch eben schon dir erzählt, bei den ganzen Hintergrundmaterial, wenn man dann Interviews mit Trey Parker und Matt Stone hat, die sind nie ernst. Die sind wirklich, die sind Kindsköpfe und das ist auch gut so, ne? Aber die können auch sich nicht vernünftig über irgendein Thema unterhalten, ohne dass da irgendwas Witziges eingebaut wird.
Ja.
Und so ist es halt auch schwierig, manchmal so die Essenz rauszukriegen, was da wirklich gelaufen ist, ne? Aber das mit den Fake-Protestern fand ich cool. Und es gab dann zu der Zeit auch, ich weiß nicht genau aus welchem Jahr, aber das muss ja schon bei den Dreharbeiten gewesen sein, da gab es nämlich ein MTV-Feature.
Zu Cannibal the Musical?
Zu Cannibal the Musical.
Ah, ja, da kannte die wirklich noch kein Schwein.
Da kannte die noch keiner. Da war das einfach, da gab es wohl eine Sendung auf MTV, die haben wie hieß das? Ich komme jetzt nicht drauf, wie die Sendung hieß. Irgendwie Get Go oder sowas. Irgendwas mit Amateur oder mit Filmmachenden, die irgendwas mit Musik zu tun haben und irgendwas drehen. Und die hatten da irgendwie so eine Konzeptsendung und sind dann quasi in Colorado dann auf diese Dreharbeiten gestoßen und haben dazu ein halbstündiges Special auf MTV gehabt. Und das ist leider auf keinem Release, das man von Cannibal the Musical kaufen kann, ist dieses MTV-Feature drauf. Aber das ist auf jeden Fall live das ist dann ausgestrahlt worden. Und da veralbern die auch schon die MTV-Leute in den bei den Interviews in den Dreharbeiten. Das fand ich auf jeden Fall auch schon sehr charmant.
Gibt es das denn irgendwo zu sehen, also YouTube oder so?
Ich glaube schon.
Ja. Ich guck mal.
Ja.
Wenn es das gibt, hau ich es in die Shownotes.
Ja, jetzt nur, um das nochmal so zeitlich ein bisschen einzuordnen. 93 wurde der Film fertiggestellt, 96 wurde der dann von Troma distributed. Mhm. Und in der Zwischenzeit ist The Spirit of Christmas entstanden.
Den habe ich ja nicht gesehen, ne?
Ja, das sind diese Urfassungen der South Park-Charaktere.
Ja.
Beide heißen ja The Spirit of Christmas. Es gibt ja zwei Stück, zwei verschiedene. Und die waren eigentlich so eine Art Fingerspiel, wo Trey Parker vorher schon so mit Papierfigürchen und so auf seiner Filmuni irgendwelche Animationen gezaubert hat, die alle zum Lachen gebracht haben. Hat er dann quasi so als Geburtstagsgruß hat er diese Dinger nämlich dann fertiggestellt und die sind dann aber relativ schnell viral gegangen, obwohl es noch kein Internet gab. Haben die sich dann verbreitet und wurden auf Videokassetten weitergereicht. Und dann war quasi, bevor das mit Troma und Cannibal dann unter Dach und Fach war, dass der jetzt einen Verleih hat, war nämlich dann schon die erste Folge South Park mit der Analsonde produziert. Die ist ja auch wirklich noch mit Klebefigürchen und Papier gemacht. Und die hatten nämlich dann auch schon durch eine der Mitarbeiterinnen oder der Produzenten hier in dem Film, die hatte nämlich dann auch irgendwie ihre Finger in Hollywood und oder bei Fox. Und die hatten nämlich dann auch schon einen Gig bekommen so oder durften sich bewerben für eine Sendung, weil die konnte leider nur irgendwie TV-mäßig da irgendwas einbringen, aber die haben gesagt, ey, egal, so.
Ja.
Wir kriegen unseren Film nirgendwo unters Dach, aber wenn wir jetzt irgendwo eine Serie machen können, kein Problem. Ne?
Ja.
Und dadurch ist dann sind dann zwei Pilotfolgen Time Warped entstanden. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee.
Okay.
Das sagt mir gar nichts. Also höre ich zum ersten Mal auch den Begriff, den Titel.
Ja, also dann müsste ich einmal weiter ausführen, das heißt Time Warped in Color.
Okay.
Und ja, das ist auf jeden Fall auch sehr witzig, das können wir uns auch mal angucken, wenn du magst.
Ja.
Da ist nämlich auch wieder, ein Teil von den ganzen Darstellern ist auch wieder mit dabei. Aber
also von denen, die jetzt auch in Cannibal dabei
genau,
waren.
Genau, genau.
Hm? Okay.
Und dieser Pilot, den die gedreht haben, das ist nämlich dann auch sowas wie ein Geschichtsrückblick. Das ist eine Episode, sind irgendwie so Höhlenmenschen. Und eine Episode ist auch irgendwie mit Ägypten oder auch mit Jesus irgendwie. Also ganz wilde, ich habe gerade so ganz wilde Bilder im Gesicht, aber auch mit Musical-Elementen.
Okay, aber war das dann so, weiß nicht, so Sketch-History-mäßig?
Ja, 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 sowas genau, in die sowas Richtung. Genau. Okay. Sketch-History könnte man wirklich gut dazu sagen, gab es ja dazu zu der Zeit noch nicht.
Ja, ja, das ist ja... ja
leider hat aber auch der Pilot nicht irgendwen groß begeistert.
Ja.
Und dann ist das auch eingestellt worden oder nicht entstanden.
Weiter verfolgt worden, ja.
Und aber dieser kleine Animationsclip mit The Spirit of Christmas, der hat die dann halt zu South Park gebracht und das kam ja dann auch schon 97.
13. August genau. 1997 ja. wurde die erste Folge geehrt.
Ja. Und da ging es dann halt sehr, sehr rapide weiter, ne?
Ja, ey, South Park war ja fast ein Instant-Hit. Das war ja, ja auch super schnell in Deutschland, das war ja schon Ende der 90er in Deutschland. Und ja. ich weiß, das war damals noch super krass. Weil die ersten Folgen, die kamen wirklich spät nachts. Das wird so ja. voll gemunscht. Es ist so der ultra vulgäre und
ja, ja,
böse stimmt. Scheiß aus Amerika und der lief dann irgendwie auf RTL um 2 Uhr nachts oder so.
Nee,
oder
nee, das lief um 23.30 Uhr.
Boah, das kam mir dann, ey, in meiner Welt war das damals
so. Es kann sowas sein, dass das nachts nochmal wiederholt wurde.
Ich weiß mal, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass man das auch dann aufgenommen hat irgendwann so spät, aber. Dann später irgendwann.
Da musste der kleine Raff noch ins Bett.
Da musste der kleine Raff noch ins Bett, auf jeden Fall. In meinem Kopf ist es auf jeden Fall so, dass das halt ganz am Anfang so richtig spät in der Nacht kam und dann irgendwann, je erfolgreicher das wurde, dann lief es irgendwann eben so um 23 Uhr oder so. Oder 23.30 Uhr, meinetwegen.
Ja.
Aber so ganz am Anfang, meine ich, lief das mitten in der Nacht. Aber vielleicht irre ich mich hier.
Ich habe auf jeden Fall die Erinnerung, ich habe zu der Zeit nämlich schon im Kino gearbeitet. So zum Altersunterschied nochmal.
Ja, 40 und, Jahre.
Ja. Und ich habe mich nämlich gefreut, dass das so spät kommt, weil dann konnte ich das nach meiner Arbeit noch gucken.
Ja,
ich hatte
okay.
nämlich dann so ungefähr 23 Uhr oder so Schluss und dann konnte ich das nach der Arbeit noch schnell im Fernseher einschalten und direkt live verfolgen, wenn die neue Folge kam.
Wild.
Mhm.
Also wirklich Late Night.
Ja.
Damals, ja. man kann es gar nicht mehr vorstellen, heute so im On-Demand-System, wo du alles immer gucken kannst, halt. Damals war das eine Sache halt, ne?
Ja. Eine Sache hatte ich aber noch vergessen, wenn wir jetzt schon bei den ganzen Produktionen sind mit dem Fake-Trailer und Time Warped und alles, was nichts geworden ist. Da fehlt nämlich noch was. Und zwar haben die noch einen Fake-Trailer gemacht. Und den haben die auch schon kurz nach den Dreharbeiten von Cannibal begonnen. Und der sollte, oder der trug den Titel Beowulf on Ice. Und ich weiß nicht, was da für eine Story sein sollte. Leider ist es nämlich so, die wollten unbedingt, die haben den auch gedreht, aber nie irgendwo gezeigt, weil die wollten den rechtzeitig fertig haben für diese Uraufführung, wo die Protestanten waren, die ich eben erwähnte.
Ich stell mir das immer, es geht schon um Protester, ne? Nicht
ja, Protester.
Die Evangeliken.
Nein, nein. ja, okay. Also
verdammte
da wollten die auf jeden Fall diesen Beowulf on Ice zeigen.
Ja.
Haben sie nicht rechtzeitig fertig gekriegt mit dem Schnitt. Irgendwie, da gibt es nur Frames, einzelne Bildausschnitte von dem, was sie da gemacht haben. Aber das ist nie irgendwo erschienen. Hätte ich auch interessant gefunden.
Ja, klar, aber also schon allein, was die sich halt für, also was die da halt für Ideen hatten,
ja.
halt, ne? Weil das ist bei denen ja schon immer ein Auge wert, zu gucken, was die halt so machen. Weil es ist halt schon alles schräg. Ich muss ja sagen,
ja.
die haben ja, und auch hier, Cannibal ist ja auch so, ich meine, es gibt ja auch noch echte Musicals dazu halt auch, ne, die ja dann ja auch aufführen
ja.
und so. Also ne, das Ding ist ja durchaus langlebig. Also da sieht man auch, das war für die jetzt nicht nur so ein Ding, ja okay, wir machen das jetzt hier und irgendwie, das ist so Sprungbrett, wir machen so, sondern die sind dem auch wirklich über die Jahre und Jahrzehnte auch mit dem Erfolg, den die dann später eingefahren haben durch andere Sachen, sind die dem ja immer wirklich verbunden geblieben, hier diesem Cannibal-Ding.
Ja, also das stimmt. Auch es gibt verschiedene Interviews aus verschiedenen Jahrzehnten mit einem Rückblick darauf. Zumindest 2008 in einem Interview hat Trey Parker sich auf jeden Fall darüber unterhalten, weil dann war das ja schon 15 Jahre her. Mhm. Und er hat gesagt, aus heutiger Sicht, damals 2008, würde er vielleicht ein paar Sachen nochmal anders angehen, aber die Songs gefallen ihm immer noch.
Mhm. So, ne? Aber gut, dass du dann halt hinterher dir denkst, okay, das und das würde ich anders machen. Ich glaube, das ist
genau,
ganz normal und liegt in der Natur der Sache halt.
Ja.
Ne?
Ist ja auch Perfektionist irgendwie auch dann. Ne?
Ja.
Aber das mit dem Bühnenmusical ist auf jeden Fall auch so eine Sache. Da hat nämlich der damals Dritte im Bunde, das ist dieser, ich glaube, John Matthews heißt der, der hat nämlich, der war auch einer der Darsteller in der Gruppe. Das war dieser Grumpy-Typ, der immer die Auszeit nehmen musste, wenn er sich nicht benommen hat. Der hatte nämlich auch dann mit die Rechte da dran. Und der hat das mit dem Musical und auch die Musikrechte, hat er dann nochmal nachgefragt. Und die Jungs haben gesagt, ja, kannst du machen. Und der hat sich dann nämlich eigentlich mit dem Musical in diese Richtung bewegt.
Ach, okay, ich dachte, die wären da auch treibende Kräfte gewesen irgendwie. Okay, krass, ja. Nee. Aber auch
sympathisch, aber die haben das auf jeden Fall
erlaubt haben.
Genau.
Ne, weil, ich meine, überleg mal, zu dem Zeitpunkt sind die ja schon Multimillionäre so,
auf jeden
ne?
Fall,
und der Rest der Crew vermutlich nicht, weil die kennt man ja jetzt nicht so aus anderen Filmen.
Ja.
Zumindest nicht so groß, sind auf jeden Fall keine Stars geworden oder so. Ist auf jeden Fall nett, dass die dem das so erlaubt haben.
Mhm. Finde ich auf jeden Fall auch gut.
Cooler Move.
Auch generell, ich habe ja gesagt, ich habe mir mehrere Interviews angeguckt und das war so durch die Bank, haben alle einstimmig, gucken die alle positiv darauf zurück und sagen, das war eine geile Nummer, wir hatten richtig Spaß, es war auch anstrengend, wir hatten kein Geld, es war kalt, ne? Aber im Nachhinein sind alle dem Ding wohlgesinnt auf jeden Fall und freuen sich, dass sie daran teilhaben konnten und die sehen ja auch, wo Trey Parker und Matt Stone heute gelandet sind und dass die da bei der Ursuppe quasi mit bei der Entstehung dabei sein konnten, freuen die sich auch alle drüber. Aber noch zu dem einen Einwurf, Diane Becker oder Diane Becker, der jüngere Darsteller, der hat auf jeden Fall später auch noch weitere andere Rollen gemacht.
Ist das der Chowder Boy?
Das ist der Chowder Boy,
genau. Das ist der Chowder Boy.
Der hat nämlich sogar später im, jetzt muss ich überlegen, wie es genau heißt, Guillermo del Toros Kabinett der Kuriositäten.
Ja, diese Serie meinst du,
ja.
Ne? Ja.
Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch übersetzt heißt.
Das oder kommt schon hin. Ich bin mir
auf jeden Fall Kabinett,
aber was jetzt auch noch nicht so alt ist, ne? Das ist
genau,
jetzt,
da ist er mit dabei.
Okay. Ja, cool. Ja,
und da hat er nämlich auch zum Beispiel in dem, das war nämlich ganz cool, in dem, was er dann so dazu erzählt hat, rückblickend, weil er sagte, der war jetzt halt bei großen Produktionen teilweise schon dabei, nie viel. Mhm. Der ist nie ein großes Frontgesicht, ne?
Ja.
Aber der sagte, der war bei großen Sachen dabei und hat sich oft gedacht, so viele Leute braucht ihr dafür nicht, wenn ihr was Vernünftiges machen wollt.
Ne? Ja.
Und der hat es miterlebt, ne? Und dann nochmal so über die Entstehung nach, also Cannibal, dann gab es ja doch den großartigen Film Orgasmo und einen Film, der eben nicht von Trey Parker und Matt Stone ist, den haben die auch eigentlich nur aus Geldgründen angenommen, der ist nämlich von David Zucker, von den Zucker Brothers.
Ja, Nackte Kanone zum Beispiel und Hot Shots.
Genau, das sollte man ja auch vielleicht erwähnen, da gibt es nämlich noch den Film Basketball. Und der, da sind Trey Parker und Matt Stone einfach nur als Charaktere reingeschrieben worden. Und da ist Diane Becker auch dabei, aber das war kein Given Thing. So, das war auf jeden Fall, der musste sich bewerben und der musste, das hat er extra nochmal erwähnt, irgendwie, weil ihm das immer nachgesagt wird, dass er dann so durch die Connection einfach da rangekommen ist und in einem Zucker Brothers Film quasi mitspielen konnte. Aber der hat gesagt, der musste auch auditionen und alles, ne? Also der musste sich beweisen. Und sogar im Nachhinein wurde dann, weil ihm die beim Casting, weil dem Produzenten das so gut gefallen hat, wie der das gemacht hat, hat er sogar noch dafür gesorgt, dass die Rolle größer geschrieben wird und der dann quasi der dritte Lead Actor ist. Also die Rolle wurde extrem erweitert aufgrund von seiner Darstellung wohl. Gut, aber das ist Basketball, ist wieder ein anderes Thema.
Ja, der ist auch so, sehr ich die Sucker Brothers mag, ist der an mir vorbeigegangen.
Verrückt.
Aber der lohnt. Ich sehe, also an der Mimik sehe ich gerade so, was stimmt nicht mit dir? Wieso kennst du den nicht, verdammt?
Aber du hast Orgasmo gesehen.
Ja, Orgasmo, den kenne ich auch sehr lang. Das war, Orgasmo war der allererste Film, den ich von Trey Parker und Matt Stone gesehen habe, ohne irgendwie South Park-Hintergrund. So, das war da und ich meine auch noch vor Team America. Weil Team America war dann ja auch noch so eine große Nummer, die dann halt Anfang, Mitte 2003, der Nullerjahre, glaube ich. So, genau. So, und boah, da habe ich den doch noch vor Orgasmo gesehen.
Da gab es ja aber auch noch eine Serie. Wahrscheinlich
habe ich den doch noch vor Orgasmo gesehen. Orgasmo, würde ich sagen, habe ich so irgendwann zur Abi-Zeit ungefähr gesehen.
Da gab es auch noch eine Serie zwischen, nur damit wir es jetzt auch komplett halten, wenn wir das schon durchgehen.
Ja.
Hier kommt Bush.
Ja, aber die war sehr kurzlebig, ne?
Die war, genau, die hatte nur so 8 oder 10 Folgen und dann war Schluss. Die war auch wirklich nur in der, also das spielt halt ganz Satire auf die Bush-Regierungszeit an, die zu dem Zeitpunkt auch wirklich da war. Und ich glaube, die kannst du heute auch nicht mehr so genießen.
Ja, ich habe auch im Kopf, dass sie damals schon so ein bisschen hölzern war und so ein bisschen zu gezwungen halt. So habe ich zumindest im Kopf, aber seitdem nicht gesehen und auch ehrlich gesagt komplett vergessen, dass die je existiert hat. Aber gab ja so ein paar Bush-Serien zu der Zeit. Da gab es ein paar gute Sketche. Ich weiß nur, so eines der besten an den Sachen war Will Ferrell, der, ich weiß aber auch nicht, ob das im Saturday Night Live Kosmos war oder so, der hat mal da auch so Sketche gemacht, die waren ganz gut. Aber das ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, wir haben eigentlich viel erzählt hier zu dem Ding. Also ich finde,
ich habe das Gefühl, ich habe 1000 Sachen vergessen.
Ja, ey, also du hast viel erzählt. Also ich finde, man merkt auf jeden Fall, dass das ein Herzensfilm für dich ist. Und man merkt die lange Geschichte, die du mit dem hast.
Ja.
So, deswegen war es interessant, dir deinen Ausführungen zu lauschen. Und ja, einfallen werden dir die Sachen erst, wenn hier der Aufnahmeknopf aus ist, weil das bei uns beiden öfters mal so ist, dass einem so in den 3 Minuten nach Aufnahmeende noch irgendwie das und das einfällt. So sei es.
So sei es, genau. Spadoinkel.
Spadoinkel in dem Sinne. Ciao. Ja, ey, da ist es spadoinkelt und beim Drücken des Spadoinkel-Aufnahmeknopfs hatte Micky den Geistesblitz und hat tatsächlich was vergessen.
Ja, genau. Ich hatte ja auch ganz zu Beginn schon erwähnt, dass es mit Liane auch noch eine besondere Wendung auf sich hatte. Und zwar, Trey Parker hat ja erstmal durch den ganzen Film, durch die Story, das irgendwie ein bisschen verarbeitet, dass er von ihr verlassen wurde. Hat aber dann ja durch diese ganzen Skriptänderungen später dann dieses fulminante Finale in den Film reingeschrieben, wo dann die ganze Westernstadt, die sich gebucht haben, dann auch voll mit Extras war und dann auch tanzen sollen. Da kommt der großartige Hang the Bastard Song. Und dann hat er Liane angerufen und hat gesagt, ich brauche einen, der die Leute hier das choreografiert für den Tanz, für die ganze Stadt. Also, und die hat dann erst gedacht, was will der Mann von mir, ne? Will der mich auf den Arm nehmen? Aber das war ihr Business irgendwie, dass sie so Tanzchoreograf war irgendwie. Und der hat gesagt, ich zeig dir jetzt mal was. Ich habe hier nämlich einen Film gemacht Und du wirst jetzt hier dafür sorgen, dass die Leute dann am Schluss in dem großen Finale dann auch noch richtig tanzen können. Und hat ihr damit gleichzeitig noch den Stinkefinger gezeigt, dass er doch was auf die Beine stellen kann. Und sie gleichzeitig damit gedrängt, damit teilzunehmen.
Ja.
Finde ich auf jeden Fall eine coole Nummer.
Ja, also mit Abstrichen. Also ich verstehe die Motivation. Mir fällt dazu jetzt auch ein, bei den IMDb-Funfacts, da sind auch so diverse Sachen aus so einem Audiokommentar halt her, da, wo der viel erzählt hat. Der ist da, glaube ich, schon noch ziemlich verbittert gewesen zu der Zeit, wo der das gemacht hat und war so sehr auf, okay, der zeige ich's jetzt, aber so von wegen, ich krieg hier doch was auf die Kette und was da aber auch nur in dem Interview war, der erzählt dann auch irgendwann so, ja, die haben mich da irgendwie für einen Typen verlassen, der irgendwie... Boah, Filialleiter von, ich weiß gar nicht mehr, von irgendeinem Laden halt Filialleiter. Ja. Und dann hat er dann auch noch bei den Audikon gesagt, ja, für den hast du mich verlassen und ich bin jetzt hier 7 Millionen wert und so, bla bla. Ja. Also, das hat ihn scheinbar schon sehr getroffen und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass der 100% souverän mit der Nummer umgegangen ist, aber scheinbar so souverän, dass die sich halt auch darauf eingelassen hat und gesagt hat, okay, gut, dann mache ich das und
ich finde die Tanzszene auch super. Also der, wo das...
Ja.
Finde ich echt okay.
Auf jeden Fall. Und ne, ich meine, wenn man es positiv nimmt, dann hat sie dadurch auch halt natürlich noch irgendwie ein bisschen Werbung gemacht für ihr Business, hat da vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen was mit verdienen können und ja, so wie das dann halt ist. War halt alles frisch, ne?
Ja. Aber, und für die Komplettisten noch eine Sache sei erwähnt, das fällt mir jetzt auch noch ein, ist der Film, den gibt es ja auch auf Deutsch, auch wenn zwischendurch die Musikeinlagen immer wieder dann in den Originalton wechseln, aber die deutsche Synchro, auch wenn das ein kleines Label war, Troma Germany, gab es nämlich zu der Zeit. Mhm. Und die haben dann wirklich auch diese deutsche Synchro in diesem Kino gezeigt und auch produzieren lassen und haben den als Troma Germany dann auch vertrieben. Und die deutsche Synchro ist wirklich in Ordnung. Also da gibt es nichts dran zu meckern, was bei Direct-to-Video-Sachen zu der Zeit nicht unbedingt überall der Fall war. Ich kann jetzt nicht alle einzelnen Sprecher nochmal extra erwähnen, aber eine Sache, die mir auf jeden Fall am Herzen liegt, ist, für eine ganz kleine Rolle hat sich dann nämlich sogar ein ganz großer Sprecher bequemt und der hat dann nämlich diesen eben angesprochenen Richter, der von Trey Parkers Vater gespielt wurde, der hat nur ein paar Sätze und macht den Urteilsspruch und das ist die deutsche Stimme von He-Man.
Ach, der gut aus den, aus der Zeichentrickserie oder? Ja. Okay.
Genau.
Ja. Das ist der Sprecher, der bei den Hörspielen Batman spielt.
Ja, Helgo Liebig heißt der.
Der Name, ja. Ja, stimmt, über die Synchro hatten wir gar nichts gesagt, darüber habe ich auch gar nicht mehr nachgedacht. Aber genau, wir haben den jetzt halt auf Englisch im Original geguckt, ne? Genau. War halt Entscheidung. Weil wir den auf dem, also es gibt ja auch mehrere Bildfassungen davon, wir haben jetzt auf den 35mm.
Restaurierte
Fassung halt geguckt und haben uns entschieden, den auf Englisch zu gucken halt, ja, weil eben ein Musical ist und dass man da so diesen Switch nicht hat.
Ja.
Ich glaube, wir haben den damals, vor ein paar Jahren, haben wir den tatsächlich auf Deutsch geguckt.
Ja, das kann gut sein. Die ist auch wirklich in Ordnung, die Synchro.
Ich bin mir allerdings wirklich nicht mehr sicher, habt ihr auf jeden Fall nicht im Ohr. Auf Englisch funktioniert es halt auch ganz cool, durch so bestimmte Sachen wie eben, dass so diese Worte wie nennen die Spedoinkel in der deutschen?
Genauso,
okay, ja. Sehr gut. Ich glaube, so ein paar Sachen haben die da auch so mit so Western und noch. Denn einmal wird da nämlich doch der Sezessionskrieg irgendwie so zumindest halb erwähnt, wo die diesen einen Typ mit
You den look Zyklop- in my eye! Den Zyklopen.
Den Zyklopen, genau, die treffen dann doch noch den Zyklopen. Der dann auch so sagt, was, seid ihr hier irgendwie von der Union oder so? Dann mache ich euch Platz. So, und dann reden die alle auch in so komischen Südstaaten-Akzenten, die südstaatlich klingen für ein ungeübtes Ohr, aber den Zyklopen überzeugt's. Ja.
So, jetzt muss es aber wirklich reichen.
Ja.
Und wir beenden das Ganze jetzt mit den Worten: Ihr seid alle verdammt!
You're doomed! Doomed!